Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Recruiting Basics. Wir freuen uns beide sehr, der Stefan und ich, weil wir heute den Tolga Sina da haben. Tolga, grüß dich. Hallo Stefan.
Hi ihr beiden. Danke, dass ich dabei sein darf.
Moinsen zusammen.
Wir freuen uns sehr, dass wir dich heute hier haben. Du bist unfassbar aktiv bei LinkedIn. Wir hatten es kurz vorab besprochen, wie du das machst. Das ist fast schon unmenschlich, wie ich finde, aber es ist immer sehr, sehr spannend zu lesen, was du zum Thema HR und Recruiting auch zu sagen hast. Heute wollen wir ein bisschen in die Richtung Recruiting schauen. Und ich glaube, was super spannend wäre hier bei Recruiting Basics, so ein bisschen einen Wasserstand zu bekommen. Wie weit sind eigentlich die Unternehmen da draußen, was die Grundlagen für Recruiting angeht? Wie erlebst du da im Kontakt mit deinen KundInnen und Unternehmen? Wie gut steht Recruiting da in der Landschaft?
Ja, also es, glaube ich, gibt solche und solche. Ich habe oft das Gefühl gehabt, wir wären weiter, sind wir aber noch nicht. Unterschiedliche Gründe, also auch bei Kunden und bei Unternehmen, wo man denkt, ja gut, bei 4.000 Leuten oder 12.000 Mitarbeitern müsste man weiter sein. Nee, ist man noch nicht. Also, operativ steht sehr vieles, ne? Es gibt oft auch, glaube ich, viel zu viel eigentlich. Also es gibt für alles ein Tool, es gibt für alles hier so ein Helferchen, so ein technisches. Und dann fragst du so, ja, wer ist denn der ideale Kandidat für den Job? Ja, wissen wir nicht. Also der Herr Meier hat das schon ganz gut gemacht und wenn wir jemanden finden wie den Herrn Meier, dann ist schon ganz gut. Aber keiner kann dir sagen, wie der Herr Meier war oder ist. Also da fehlt so das Fundament in sehr vielen Bereichen. Dann gibt's halt natürlich auch sehr positive Überraschungen, wo man es halt nicht erwartet. Aber ich sag das immer so mit so einem etwas lachenden Auge. Wir sind ja Gott sei Dank noch in den Kinderschuhen. Also wir können eigentlich nur noch besser werden.
Finde ich jetzt erstaunlich, dass wir in den Kinderschuhen sein sollen, Tolga, weil wir rekrutieren ja schon bestimmt seit 120 Jahren Leute für Unternehmen an für sich. Wie lange wollen wir denn die Kinderschuhe noch anbehalten?
Also wir haben ja versucht, in und kurz nach der Pandemie die Kinderschuhe abzulegen. Da hat ja auch vieles gut geklappt. Ehrlicherweise, wir hatten es ja eben mal, in der HR-Welt ist schon alles gesagt worden. So in den letzten 3 Jahren gab es auch keine Neuerung. Es gibt immer das nächste ATS, es gibt die nächste Bewerbersoftware und so weiter. Die kriegt dann neuen Anstrich, ein neues Feature, aber praktisch ist alles. Jetzt ist noch KI da, die angeblich besser entscheiden soll. Ich habe mal ChatGPT gefragt, ob ChatGPT oder ich die bessere Personalentscheidung treffen könnte. Und das verdammte Mistding hat richtig gut geantwortet, hat gesagt, ich kann es nicht, du kannst es besser als ich. Da habe ich gefragt, warum kann ich es besser? Und dann sagte mir die KI, ihr fehlt die Intuition. Und sie versteht Menschen nicht. Du kannst, aber wenn du mal verstehst, wie diese ganze Ökolandschaft aussieht, also es ist ja immer nur Frage-Antwort, ja, es ist immer nur Matchen, weil irgendeiner, der es nicht weiß, hat dann irgendwie festgelegt, was miteinander gematcht werden soll. So, wenn er es wüsste, hätte es anders gemacht. Punkt 1. Punkt 2 ist dann halt, es gibt, und das ist jetzt kein Rant, aber es gibt, in den letzten Jahren war Recruiting in der HR-Welt so das coole Kind. Dann haben viele Unternehmen ganz viele junge Menschen eingestellt, was ja auch sehr, sehr gut ist und was ich auch befürworte, die halt aus dem Bedarf des Unternehmens in die Social-Media-Landschaft gehen sollten. Und dann reicht es natürlich am Anfang schon erstmal ein paar coole Posts und Videos zu machen, damit du Leute anziehst. Aber dann reden wir über Mathematik. Also die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn du ganz viele Leute anziehst, dass da ein guter Mensch dabei ist, der zu deinem Unternehmen passt. Das ist aber nicht die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist, den Job gut zu designen mit primären, sekundären, tertiären Aufgaben in eine Unternehmensstrategie einzubinden, in die Wertschöpfung einzubinden, daraus natürlich ganz viele Sachen abzuleiten, die ein Mensch haben sollte, sowohl fachlich als auch charakterlich, und dann jemanden aus diesem Bewerberpool auszuwählen. Das kannst du halt nicht, wenn du die Erfahrung nicht hast. Deshalb drehen wir uns da immer wieder mal um diesen Kinderschuh herum. Wir ziehen ein bisschen aus, dann ziehen wir wieder an. Ich habe aber auch die Hoffnung, dass wir so jedes Jahr vielleicht der Schuh so ein bisschen wächst und irgendwann dieser Schuh halt auch einfach vielleicht nicht mehr passt. Aber komischerweise tut das noch.
Ich meine, das macht ja auch Menschen wie dir und auch der Branche wie dir, macht es ja auch Arbeit. Das ist ja was Gutes. Ja, das ist auch für für mich und für Stefan immer spannend, weil uns geht die Arbeit genauso wenig aus, was das Thema angeht. Weil du sagst, die Cool Kids kamen dann ins Recruiting. Ich finde, das ist eine schöne Formulierung, weil die kamen auch, die haben gute Dinge vorangebracht, aber das Fundament, das fehlt. Also der Tim hat in unserem Interview hier mal gesagt, er hat gelernt in seiner Recruiting-Laufbahn, dass Recruiting keine Kunst ist, sondern ein Handwerk. Die Kunst haben wir ganz gut jetzt vorangebracht, das finde ich auch. Es ist schön, dass wir so präsent sind, das Handwerk nicht. Und was mich immer wieder wundert, wenn du viele Bewerbungen hast, ist doch gerade wichtig, raus genau zu wissen, was du eigentlich wirklich suchst und warum. Ja, vor allem dieses Warum im Organisationskontext ist so unfassbar unterschätzt, weil ich höre es immer wieder, wenn ich bei LinkedIn aktiv bin, ja, diese Struktur, es geht doch auch um den Menschen und wir müssen die Leute kennenlernen und wer ist das, wo kommt der her oder sie? Ich sage, ja, das ist richtig. Die Person soll aber ja kommen, nicht um deine beste Freundin zu werden, sondern um einen Job hier zu machen. Und der Job steht im Vordergrund und die Eignung dafür, dass die Person nicht nur ihn tatsächlich kann, sondern auch will, das ist methodische Handwerkskunst. Das danach, was du Intuition genannt hast, das ist genauso wichtig. Echt, das ist super relevant.
Also aber absolut.
Nicht als erstes.
Nein, absolut wichtig. Wir haben ja auch die Berufslandschaft ändert sich. Es gibt ja viel mehr Berufsbilder und Berufsgruppen, als es vor wenigen Jahren noch gab. Jetzt ist es ein Unterschied. Also du kannst, ich meine das auch gar nicht böse, ich finde das ja wirklich gut, dass junge Leute da sind. Ich habe später habe ich noch einen TikTok live und hatte Freitag noch eins, habe mich mit jungen Leuten unterhalten. Die wahre Welt außerhalb LinkedIns, die ist wirklich noch in Ordnung. Nur bei LinkedIn ist es immer so ein bisschen komisch, wenn wir über Jung und Alt sprechen. Es ist tatsächlich so, wenn du zum Beispiel dieses Agenturgeschäft hast, ne, du bist so eine Social-Media-Agentur oder eine Social-Recruiting-Agentur, gibst einer Dienstleistung einen Anstrich. Das sind so diese Jungs und Mädels, die dann sagen, 300 Bewerbungen in 30 Tagen. Ja, wo ich mir sage, so, wer soll die denn bearbeiten? Also warum brauchst du 300? Das ist ja nur Statistik und Mathe, mehr ist es ja nicht. So, Kunst ist für mich, da bin ich echt stolz drauf, dass wir in ganz, ganz vielen Jobs, die wir besetzen, eine einstellige Anzahl an Bewerbungen brauchen oder Bewerbern, um daraus dann wirklich in die Tiefe gehen zu können. Also wir reden auch von Zeit und Ressourcen und Geld, aber auch wirklich von viel mehr Selektionsarbeit am Anfang. Aber wenn du natürlich sagst, ja, unsere Agentur ist so cool oder wir verändern die, keine Ahnung, welche Branche, ja, dann holt natürlich eine Lisa oder einen Tom, ja, wenn die 23, 24 sind, so als Persona, natürlich sprechen die auch diese Leute an. Aber jetzt setz mal so einen Tom, der 23 ist und seinen ersten Recruiting-Job hat, auf eine Stelle bei einem deutschen börsennotierten Maschinenbauunternehmen und der soll dann den Head of Technical Blabla machen. So, der kann den anschreiben und wahrscheinlich kriegt er eine Reaktion im Active Sourcing. Dann sagt der, ich mache jetzt mal Klischees, dann sagt Karl-Heinz, ja, ich bin 51, und bin wechselwillig, weil ich beim letzten Mal nicht in die Bereichsleiterrolle befördert wurde. Dann sagt Tom, ah, super, cool, guck mal, wir bieten dir so und so viel Gehalt. Dann sagt Karl-Heinz, ja, das Gehalt habe ich, aber wer sind meine Stakeholder? Welche Targets habe ich? Welche Milestones habe ich? Mit welchem Stack arbeitet ihr? Wie groß das Team? Habe ich, wie hoch ist der Digitalisierungsgrad eurer Maschinen? Muss ich eine Abnahme vor Ort machen oder seid ihr schon so weit? Weil ich kenne das ja mit VR. Wir schicken die Maschine nach Saudi-Arabien und wir können die Abnahme vor Ort machen. Dann sagt Tom, meistens, leider, ah, da müssen wir fragen. So, dann sagt Karl-Heinz, ja, dann komm wieder, wenn du was gelernt hast. Das ist so, wenn man es übertreibt, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und das haben Unternehmen leider verpasst. Das ist nicht die Schuld der jungen Leute, das ist die Schuld der Unternehmen, die den Leuten dieses Educating nicht gemacht haben, im Onboarding vielleicht den falschen Fokus hatten und sagen, ah, das sind ja junge Leute und die sind so cool und wenn wir die nicht gut behandeln, dann gibt's einen Shitstorm. Aber eigentlich, keiner von uns hat in seinem Leben einen Arbeitgeber verlassen, der gut zu uns war, uns weitergebildet hat, uns weitergemacht hat und uns Verantwortung gegeben hat. Da wäre keiner von uns gegangen, also ich nicht. Ich kenne auch keinen, der dann geht. Nur das musst du ja machen. Und wenn du das dann machst und Tom und Lisa haben auch ihre Erfolge und sagen, ja, ich kann das so gut, dass ich mit so einem Karl-Heinz, der 51 ist und 250.000 im Jahr verdient, mit dem kann ich mich austauschen und ich bin der Spezialist für Maschinenbau oder bei uns, dann fühlt der sich doch auch ruhig oder fähig. Und dann hat er auch sein Handwerk gelernt. Du schickst ja auch keinen Lehrling zu Tante Frieda, damit der Eiche Rustikalschrank aufgebaut wird. Der kann das ja nicht.
Ja, schön gesagt.
Ganz viele Klischees jetzt hier drin.
Nein, aber wenn wir es mal eine Ebene höher setzen, sind Lisa und Tom können wirklich nichts dafür, wenn das System oder die Organisation, in der sie stecken, die falschen Dinge von denen fordern.
Aber die beiden kosten auch viel weniger.
Richtig.
Das kommt ja auch noch dazu. Die machen es halt, weil der Laden so cool ist und die machen ja so Social Media und haben Kicker und was weiß ich was.
Obstkorb.
Also, ja, aber wäre also ja alle, auch okay, ne? Teuger. Wäre ja voll in Ordnung, wenn
ja, die das... Aber die machen es dann für 2.500, 3.000 Euro, ne? Und dann macht's, dann sitzt halt kein Recruiter da, der vielleicht 40 ist und sagt, ja, ich koste 7.500, arbeite von zu Hause, habe eine Frau, ein Kind, eine Wohnung oder ein Haus gekauft und so weiter. Und habe letztes Jahr 230 Positionen besetzt. So, ne? Das, dann will man das ja auch nicht, weil junge Leute sind ja dann doch ein bisschen was. Also da haben die Unternehmen einiges verpennt.
Aber auch wenn du den Qualitätsaspekt oder beziehungsweise den Kostenaspekt einfach mal rauslässt und drüber nachdenkst, dass du vielleicht als Firma wirklich aktiv junge Leute einstellst, um sie auch weiterzuentwickeln, aus welchen Gründen auch immer. Wenn du sie aber in die falsche Richtung leitest, dann ja, kriegst du es auch nicht hin. Also auch da, und dieses Organisationelle ist das, was ich meine. Du musst als Organisation manche Themen sehr, sehr anders oder ernst nehmen, damit die MitarbeiterInnen, die dort drinstecken, die Sachen auch richtig angehen. Sodass ein Tom in deinem Beispiel gar nicht erst in so ein Gespräch geht, ohne diese ganzen Daten zu kennen, weil er weiß, dass ich das brauche für so ein Gespräch mit jemandem auf der Ebene.
Und dann hast du auch noch die Innenseite, ne? Die hast du ja auch noch. Ja. Also du musst ja auch in der Lage sein, mit einem Hiring Manager in Sparring zu gehen. Also ich hab mal einen Kunden gehabt, ich habe den Hiring Manager nie kennengelernt. Nie. Die Recruiter, weil fand ich gut, war easy money, ja. Wir haben die Recruiter kennengelernt und dann gab es ein Anforderungsprofil, was ja auch schon total selten ist. Und dann gab es, wie wir es halt immer so machen, wenn man sich nicht so kennt und wenn irgendwie so ein bisschen, es knirscht so ein bisschen im Zahnrad, dann denkst du dir, pass auf, wir haben hier so ein paar Bewerbungen, wir riskieren das jetzt mal, was sagt ihr zu diesen Bewerbungen? Kandidat ABC. Ja, und dann kommt immer so ein generisches Feedback und irgendwann habe ich gesagt, ja, können wir auch mal mit einem Hiring Manager sprechen? Nee, der Fachbereich sagt, das sind nicht die Bewerber, die sie haben wollen. Ich habe immer nur gehört, was sie nicht wollen. Ich habe nie gehört, was sie wollen. Und dann macht es halt auch keinen Spaß. Und das lag dann halt auch daran, dass besagte Dame nicht in der Lage war, mit einem Hiring Manager mal ins Gericht zu gehen und zu sagen, was du vorstellst, gibt's nicht oder für den Job hast du eine falsche Vorstellung und. Das musst du ja auch noch lernen, also so dieses Rüstzeug, um intern diese Diskussion und diese, ja, ich will nicht sagen Kämpfe, aber dieses Sparring auch eingehen zu können.
Sparring ist das. Häufig sind es nicht, es liegt gar nicht daran, dass RecruiterInnen keine Fragen stellen dürfen, sondern sie häufig einfach auch die Fragen falsch stellen. Das ist so, es gibt so, das lässt sich lernen, wie gesagt, das ist Handwerk. Wenn du fragst, welche Anforderungen hat der Job, ist das eine Sache. Wenn du sagst, hey, erzähl mir mal von einer kritischen Situation in der Rolle und was musste die Person machen in dem Moment und was für Skills und Kompetenzen hat sie in dem Moment gebraucht, aber erzähl mir auch von jemandem, der es in dem Moment nicht so gut geleistet hat, weil dann kriegst du eine Bandbreite und kommst auf echte Anforderungen und nicht mehr nur eine Aufzählung von 46 Aufgaben und 39 Anforderungen und alle Kompetenzen der Welt, die es gibt, aufgelistet. Natürlich kommst du so nicht weit, weil dann suchst du ja irgendwie alle und jeden. Also, ich weiß jetzt nicht.
Ja, du musst schon Business verstehen. Also, du musst schon das Businessmodell des Unternehmens verstehen und dann runtergebrochen auf wirklich jeden einzelnen Job. Ja, das mag vielleicht bei dem einen Job, ich sage mal, bei Buchhalter vielleicht ein bisschen einfacher sein. Ja. Aber auch schon kompliziert, je nachdem, ob Kreditor- oder Debitor-Buchhaltung oder beides. Aber wenn, du musst halt so schon, also du musst schon in der Lage sein, wirklich auch zu sagen, wer macht hier was und was, wo ist die Relevanz und musst halt auch diesen Einblick da haben. Du musst den Job nicht selber können, aber du musst ihn halt schon verstehen. Und Bewerber sind ja auch manchmal gemein. Ja? Dann stellen sie auch ein paar Rückfragen, die eigentlich nicht sein können, einfach nur um dich zu entlarven. Das kommt ja auch noch dazu. Und die ganz Netten, die sagen es dir nicht. Und die ganz Bösen, die sagen dir auch noch, boah, also bei den letzten drei Fragen, zwei von diesen Begriffen, die gibt's gar nicht. Total interessant, dass du die beantworten kannst. Dann hast du echt ein Problem.
Aber wir haben ja, Teuger, du hast es vorhin schon gesagt, wir haben ja eigentlich alles schon da, ne? Wenn ich so in meine Expertise oder auch Experience reinschaue und wir Onboarding-Pläne gebaut haben, wir haben ja gerade im Vertrieb oder im Sales haben wir die Leute ja auch mit Business Models aufgeschlaut. Es gibt im Sales gibt es Battle Cards und was weiß ich nicht alles, ne? Ist ja auch schon alles da. Warum kriegen wir denn den Schwenk in Richtung Recruiting nicht hin?
Boah, gute Frage. Also ich weiß von einigen, dass sie einfach überfordert sind. Man denkt ja immer, es gibt so diese eine Lösung. Das ist das größte deutsche Problem, was wir haben. So 4-Tage-Woche, dann sagt irgendeiner, oh, an der Kasse bei Aldi geht das nicht. Weißt du, immer so dieses, wenn, dann muss eine Sache für alle klappen.
Ja.
Ja, oder Homeoffice. Ja, was soll die Krankenpflegerin denn sagen? Ja, nix, weil die selber weiß, dass das nicht im Homeoffice geht. Die sagt da auch nichts, die will das auch nicht, die will andere Dinge haben. Ne, wir haben aber immer dieses Bedürfnis nach der Idee für alle. Und dieser Werkzeugkasten, den wir mittlerweile haben, der ist tatsächlich an der einen oder anderen Stelle einfach zu groß für die Leute. Punkt eins. Punkt zwei ist, dass auch keiner weiß, man hat ein Bild davon, wie man es machen könnte, aber man hat nicht die Freiheit und auch nicht die Kapazität, es auszuprobieren. Ja, nehmen wir Job Shadowing und Job Rotation. Finde ich beides total cool. So, müssen wir drei, glaube ich, nicht reden, dass man das bei Siemens mit 70.000 Mitarbeitern nicht machen kann. Also nicht company-wide. So, da kommt auch keiner auf den Gedanken zu sagen, okay, weißt du was, dann probieren wir es mal in so einem kleinen Team. Vielleicht klappt es ja da. Und dann schauen wir mal, ob wir das ausrollen können oder nicht. Und wenn du jung bist und das Selbstbewusstsein noch nicht hast und die Erfahrung noch nicht hast, dann kann das schon sein, dass dich so ein Werkzeugkasten überfordert. Und dann heißen die Sachen ja auch noch irgendwie Anforderungsprofil, heißt ja nicht Anforderungsprofil. Es gibt ja wahrscheinlich irgendeinen fancy Namen da draußen, den alle benutzen. Da sagt ja keiner nach DIN 33430 oder so, Eignungsdiagnostik und so, ne? Das ist ja langweilig. Genauso wie ATS, ja, wo ich sage, wie habt ihr das denn eingestellt? Wie eingestellt? Ja, da gibt es eine Einstellung, die könnt ihr ändern. Ach so, nee, unser Anbieter hat das hier angebunden und da haben wir nichts eingestellt. Echt cool. Dann wisst ihr jetzt nicht, wann die automatische Absage rausgeht. Da geht einer raus, ne? Also wir sind wirklich wissen, was ich an Werkzeugen brauche. Ich gehe ja auch zu Obi, wahrscheinlich, wenn ich weiß, was ich brauche und wie ich es nutze. Ob ich jetzt das schönste Loch in die Wand bohre, ist ja mal anders, ne? Aber zumindest soll ich in der Lage sein, Steinbohrer für meine Wand zu kaufen und nicht mit dem Holzbohrer zu versuchen, das Loch zu bohren. Und ich glaube, das könnte tatsächlich einer der Gründe sein.
Du hast einen schönen neuen Aspekt reingebracht. Du meinst, vielleicht sind einfach auch zu viele Methoden da draußen. Eine gewisse Überforderung da ist und dadurch vielleicht auch ein falscher Fokus auf Sachen, die einfach leichter klingen oder die fancy klingen. Ich erlebe das immer wieder, dass es die großen Sachen sind, die sich dann verändern müssen, aber es sind immer die kleinen, einfachen Grundlagen im zwischenmenschlichen Austausch, die den absoluten Unterschied machen für einen guten oder einen schlechten Recruiting-Prozess. Sich so ein bisschen in die Schuhe des anderen zu versetzen, nämlich was will die Person eigentlich, wenn sie sich jetzt gerade bewirbt? Was braucht die wirklich von mir? Und zeitgleich auch den Mut aufzubringen und zu sagen, lieber Fachbereich, das, was du mir sagst, was du willst und das, was du machst, passt nicht zusammen. Wie kriegen wir uns dann näher ran, dass wir auch das, was wir wollen, auch erreichen gemeinsam? Auch den Mut zu haben, auch einen Bereichsleiter zu sagen, sorry, so wird das nichts. Das ist
ja, finde ich voll wichtig, also das auch sich einzugestehen und das auch sagen zu können. Aber wie viele Recruiter sagen halt nichts? Es wird nur in der Bubble besprochen oder mit den Kolleginnen und Kollegen, aber beim Geschäftsführer oder bei der Geschäftsführung wird es nicht besprochen, beim Fachbereich wird es nicht besprochen. Und dann fehlt es ja wirklich an elementaren Dingen. Also welche Soft Skills sind unverzichtbar für den Job A? Ja, welche drei Soft Skills sind es und wie finde ich die heraus? So. Es gibt für alles ein Tool, aber dieses Tool erklärt immer nur ein Problem. Kennst du das auch, dass du den Überblick verlierst über die ganzen Bewerbungen? Ja, sagt derjenige, der ganz viele Schrottbewerbungen bekommt und nicht weiß, wie er aus Schrottbewerbungen den einen oder die eine Kandidatin erkennen soll. Dem hilft das Bewerbertool nicht. Das Bewerbertool hilft ihm nicht, diese Schrottanzahl zu reduzieren. Es hilft ihm nur, einen Überblick zu behalten, das ist Schrott und das vielleicht nicht. Oder beziehungsweise lass uns Schrott mal chronologisch darstellen. Das ist die einzige Hilfe. Die Frage oder der richtige Anbieter für diesen Menschen müsste ja sein, ich helfe dir von 500 Bewerbungen pro Position auf 20 runterzugehen. Mhm. Aber das wird ja nicht gemacht, weil es ist ja total einfach heute so eine Software zu erstellen, was ja auch gut ist. Es gibt tolle Software, tolle Helferlein, aber es ist immer nur Symptom. Und wenn ich dann sage, okay, pass auf, wir haben hier Salesstelle, sagte Stefan gerade, Lass mal beim Key-Account sprechen und der Key-Account ist auch noch sehr anstrengend. So, wen brauchen wir dann da? Also wir drei sind uns, glaube ich, dann sicher, welche Soft-Skills uns da einfallen und wen wir dann suchen würden, ja, wie dieser Mensch sein muss. Aber für viele andere ist es das halt einfach nicht, weil sie das Business nicht verstehen. Dann sagen sie, aber das ist total toxisch mit so einem Kunden zu arbeiten. Da sollten wir uns mal fragen, ob wir überhaupt den Kunden behalten wollen. Nein, das ist eine ganz andere Frage, die du da gerade stellst. Ist nicht deine Frage, die du da stellen solltest. wir reden auch nicht über Red Flags bei unseren Kunden, wenn wir einen Sales Manager suchen oder einen Key Account Manager. Das ist halt ein anderes Thema, ist ein kulturelles vielleicht. Also ich finde, wir vermischen, oder es wird sehr, sehr viel vermischt, wirklich. Also wird alles wird in einen Topf geworfen, dann wird gerührt und eine Soße drüber und am Ende des Tages immer an der Lösung vorbei navigieren. Und ich muss jetzt nicht jede Woche im Jourfix dann sagen, aber Thomas oder Lisa, kannst du mal bitte neue Kunden suchen, weil solche Kunden wollen wir ja nicht, die verschrecken uns die Mitarbeiter. Ich meine, was soll VW dann sagen? Also, ne, oder Skoda oder so. Also, oder Wirecard und keine Ahnung, wie die alle heißen. Also, die waren jetzt auch nicht alle mit rumbeklickert.
I don't know. Ja, das sagst du.
Rheinmetall gerade. Also, dass die überhaupt noch ein Branding haben, wundert mich auch.
Da sagst du auch wieder was. Es liegt ja auch häufig an den Themen, die gemessen werden. Und gemessen werden ja tatsächlich bis heute Anzahl an Bewerbungen und das ist dann erfolgreich.
Hattest du das geschrieben letztens?
Nee, der Joachim. Jo war das.
Der Jo oder der
Dirks. Ne?
Dirks. Ja. Ganz genau.
Fand ich auch was geil.
Ist so einleuchtend, wie es da drauf steht, dass es, wenn du danach misst, natürlich ist dann immer mehr besser. Aber was hilft dir das? Ja?
Wenn du es nicht kannst, ist mehr besser. Das stimmt schon.
Ja, aber auch das hilft dir nicht, die richtigen Leute zu finden, wie du gesagt hast, weil du musst ja erstmal diese ganzen Bewerbungen bearbeiten und irgendwie auch rausfiltern, was davon wirklich passt und was nicht. Und ich habe das Gefühl, durch die ganzen Tools, Methoden, KI werden wir immer effizienter, aber wir haben nie angefangen, auch mal zu gucken, machen wir die effektiven Dinge? Also werden wir in den effektiven Dingen effizienter oder werden wir einfach nur in allem Möglichen effizienter und es bringt uns gar nicht voran?
Also wenn du in so einer Nische bist, ja aktuell Cyber Security, Cloud Security und so weiter, da gibt's halt erfahrungsgemäß wenig Bewerber, ne? Und die es da gibt, die sind ja fast alle eigentlich ganz gut. Wobei da schlägt's auch schon wieder, also, weil jedes Unternehmen sagt, ja gut, wenn der gerade auf dem Markt ist, dann kann er ja nicht so gut sein, sonst wäre er weg vom Markt. Das passiert ja dann auch immer, ne? Also wir haben für alles eine Ausrede. Wir sind in Deutschland, das dürfen wir nicht vergessen. Vieles erklärt einfach nur unsere Landeskultur. Das ist nun mal so. Aber du hast absolut recht. Sehr, sehr quantitative Messung der Daten, quantitative Messung der Ergebnisse, auch von vornherein schon, also wirklich eine quantitative Herangehensweise an die Sachen, zu sagen, ja, erfahrungsgemäß brauchen wir 50 Bewerbungen, weil war schon immer so. Ja, dann nicht, mein Gott, dann such doch einfach mal anders. Ja, dann seid ihr mal nicht zu schade, mal zu, keine Ahnung, vielleicht musst du 5.000 Euro Handgeld anbieten oder sowas, ja, und kriegst dann trotzdem jemanden, der günstiger ist oder schneller verfügbar und so weiter. Mach mal bitte die Business-Rechnung, mach die Chance-Ertrag-Rechnung auf und so weiter und so weiter. Das sind halt so wirklich diese Basics. Und die erfolgreichen Unternehmen, die nie diese Probleme haben, über die wir gerade sprechen, die machen ja wirklich nicht alles gut, nur ein paar Sachen, aber die machen sie halt immer. Ja. Und die machen dann halt auch kein fancy Stuff. Die haben dann, keine Ahnung, Personio, Workday, was auch immer, irgendwas haben sie dann angebunden. Dann gibt's halt vielleicht zwei Studenten mehr in der HR, die kommen dann ein paar Stunden mehr in der Woche vorbei, gibt ein nettes Anschreiben, gibt einen Telefontermin, gibt's eine E-Mail und es gibt halt diesen Blödsinn nicht. Also Schnelligkeit im Recruiting, ja klar, ist Gamechanger, keine Frage. Aber ehrlich, ich habe noch nie einen Bewerber verloren, wenn ich dem sofort gesagt habe, im Moment ist so viel zu tun, wir haben Krankfälle, wir schaffen es nicht, dich vor übernächste Woche anzurufen, aber übernächste Woche Mittwoch 13.30 Uhr rufe ich dich persönlich an und dann reden wir über das und das. War nie ein Problem. Da kommt auch keiner und nimmt mir den weg. Nee. Der sagt mir das sogar von sich aus. Da in der Zwischenzeit habe ich mit zwei Unternehmen gesprochen, eins war so lala, das andere war ganz okay und dann redet er mit mir.
Ich halte es auch für ein Gerücht, dass nur schnell sein alles lösen soll. Das bringt dir nichts. Ich glaube, schnell ist nicht immer automatisch gut und richtige Auswahl. Schnell kann helfen. Auf sehr engen Märkten hilft das, Punkt. Da sind wir uns alle einig. Aber was Schnelligkeit immer schlägt, ist Transparenz. Immer. Ja. Wenn du dein Prozess im Konzern, du bist nun mal so groß, dauert einfach fix 8 Wochen. Punkt. Das weißt du, weil egal was du tust, du kriegst die Kalender nicht freigespült. Das ist so. Dann sei doch offen damit und sag, das ist der Plan, wie wir ihn aufgesetzt haben. Dann und dann haben wir das vor und dann das. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal weit weg, aber dann haben alle Zeit und danach sind wir fertig, garantiert. Ja. Die Menschen werden warten.
Werden sie. Also wenn sie wirklich keine persönlichen und finanziellen Nöte haben, dann warten sie auch. Natürlich kann jeden Tag einer um die Ecke kommen, der dann dir dazwischen gerät und das Traumgehalt bietet und auch noch 3 Kilometer um die Ecke und so. Ne? Alles super, aber das passiert dir jeden Tag. Das kann ja auch dein bestehender Mitarbeiter.
Part of the game, klar.
Ja, ne? Und dann deshalb, aber du brauchst halt nicht 50 oder 100 Leute dafür. kannst transparent sein, du kannst den Leuten halt auch, ich hab's mal einmal gemacht bei einem Unternehmen, da haben wir jemanden gesucht für die Digitalisierung. Da hat, also die Digitalisierungsgrad war schon sehr, sehr hoch und es ging darum, das wirklich auf die kleinste Ebene runterzubringen und so weiter, bla bla bla. Und dann wurde ich gefragt von der Bewerberin, war eine ganz tolle Bewerberin, sagt sie, ja, wo sind denn die Konfliktpunkte? Habe ich gesagt, ja, kann ich Ihnen sagen. Konfliktpunkte ist, dass einfach nicht jeder mit dran ziehen will. Also, es kommt jetzt wirklich auf den Menschen an. Der erste Teil wurde gut gemacht, das zweite Drittel klappte auch jetzt. Und jetzt müssen wirklich, es sind jetzt nur noch Hardcore-Fälle. Leute, die seit 40 Jahren dabei sind und sagen, nö, klappt doch schon immer. Die müssen jetzt überzeugt werden. Und ich kann Ihnen sagen, es wird nicht immer Spaß machen. Und dann sagt sie, ach, weißt du was? Ich habe so viele Ja-Sage um mich herum gehabt. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, wenn ich ein bisschen Reibung habe. Ich denke mir, wow, geil. Ne, ist natürlich auch immer ein bisschen Glück, aber es gibt ja Momentum. Also wenn du mit den Leuten redest und du hast wirklich nichts zu verbergen, dann entsteht auch daraus was. Und natürlich kann es mal 3 Bewerber länger dauern oder nicht, aber am Ende des Tages wird's nie schaden, wenn du auch mal die nicht so schönen Sachen erklärst und auch damit ganz ehrlich bist und sagst, aber dafür suchen wir ja jemanden. Und vielleicht bist du jetzt diejenige, die dem nächsten Bewerber das Leben ja einfacher machen kann. Und dann ist das Thema ja schon wieder gegessen.
Absolut. Und ich finde auch, da ist viel zu viel Sugarcoating häufig bei den Jobs, dass wir nur die schönen Sachen und diese Marketing-Aspekte rausarbeiten. Wir hatten mal den Jan Gerwert hier im Podcast, der hat was gesagt, das hat sich immer in
den Kopf gebrannt.
Ist auch, Grüße an dich, Jan, falls du reinhörst. Der sagte, sein Job ist eigentlich, den Job so unattraktiv wie möglich zu machen für die bewerbende Person. Und wenn sie den immer noch will, dann ist es die richtige.
Ja, gut. Ist auch ein guter Approach.
Ja. Na, natürlich redest du auch über die guten Sachen, aber dieses Verstecken von dem, was vermeintlich weniger gut ist, ist ein Fehler. Es geht offen über diese Herausforderungen, auch Probleme zu sprechen, auch die Probleme anzusprechen, weil es wird immer jemanden geben, der dann immer noch Bock drauf hat. Der ja genauso, wie du es gerade sagst, hey, okay, es war mir alles viel zu wenig Konflikt in Anführungszeichen. Ich habe da jetzt irgendwie mal Lust drauf, weil ich glaube, daran würde ich wachsen. Es hat mir jetzt gefehlt die letzten 3 Jahre. Ich gehe da jetzt mal rein und ich habe das und das mitgebracht dafür. Ja,
ich hatte das in der Automobilindustrie tatsächlich. Wir haben jemanden gefunden, der von einem sehr guten deutschen Automobilhersteller kam und ich hätte gedacht, der würde den Job gar nicht wollen. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum wir ins Gespräch kamen. Und dann sagt er zu mir, doch, ich will das. Also er sollte zu VW gehen. Dann habe ich gesagt, ja, aber du machst so ein bisschen den Anschein, als ob Porsche oder Audi zu dir passt. Dann sagt er so, nee, bei Audi und Porsche werden keine Manager gemacht. Denen geht's ja eigentlich ganz gut. Manager werden eher bei VW gemacht, weil da läuft gar nichts. Und wenn du da überlebst, dann bist du richtig gut. Fand ich so eine coole, hat übrigens auch Gian Süge hat mir das schon bestätigt, der tatsächlich jetzt bei Porsche ist und sagt auch, ist wirklich sehr, sehr angenehm. Aber an dem Spruch ist was dran, ne? Also Leute, wenn du die Menschen dort erwischst, wo sie gerade sich weiterentwickeln wollen oder weiter vorwärts kommen wollen, dann wissen sie auch, dass dann die Herausforderung wahrscheinlich nicht so angenehm ist. Der Berg ist ein bisschen steiler, die Treppen sind ein bisschen oder die Stufen sind ein bisschen mehr. Und da musst du halt immer ein bisschen was machen und das passt eigentlich immer, wenn du den Leuten das auch wirklich als persönliche Herausforderung darlegen kannst. Und wenn sie verstehen, dass sie darauf passt und danach haben sie dieses Bild im Kopf, dass sie selber besser werden können, dann ist das eigentlich schon sehr, sehr gut. Von daher alles zurück auf Start und Recruiting lebt halt von Menschen und dem Gespräch und nicht von der KI oder von der Software, die helfen kann, keine Frage. Aber nur wenn wir das hier machen und quatschen miteinander, dann kann es halt gut werden.
Und über das richtige Quatschen, Teuger. Also das ist bei der Jobsuche oder bei der Besetzung von Stellen einfach hochrelevant. Wir haben jetzt schon eine Weile gequatscht mit Blick auf die Uhr.
Geht schnell.
Ja.
Also oh ja.
Ich glaube, wir können auch noch eine ganze Stunde weiterreden. Es wird sich noch genauso gut anfühlen. Ich hab eine Frage, die interessiert sicherlich auch die HörerInnen da draußen. Und zwar, wenn du Rekruter und Rekruterin bist, aus deiner Sicht, welche 1, 2, 3 Basics würdest du denen empfehlen, sich darauf zu fokussieren? Was hebt die ab?
Ich finde es immer ganz gut, wenn Leute Business verstehen. Wenn die in der Lage sind, das Unternehmen komplett zu verstehen. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, wenn sie eine Position sezieren können, wie in der Anatomie. und sagen können, die Aufgaben passen nicht oder sind falsch oder richtig zusammengestreckt und daraus ein Anforderungsprofil ableiten können für die Zukunft. Das kann man auch cool machen, das kann man auch fancy machen, aber so ein Job entwickelt sich ja. Ne? Auch der Schlosser nennt sich ja vielleicht heute nicht mehr Schlosser oder arbeitet nicht mehr mit dem Werkzeug von früher. Es gibt ja Magnesiumschweißer mittlerweile und so weiter, ne? Und du brauchst keine Mütze, keine Maske mehr. Das musst du machen und du musst wirklich Bock auf Menschen haben. Das ist halt, das sagen wir alle, aber ich sehe das bei so wenigen, dass sie wirklich Lust haben. Also Beziehungsaufbau, relational Skills sind so, so wichtig, dass du in der Lage sein musst, auf kurzem Weg und wahrscheinlich auch digital immer mehr mit einem Post oder mit einem Beitrag eine Beziehung aufzubauen. Wenn du das kannst, dann machst du schon sehr, sehr, sehr vieles richtig. Und dein Fachbereich und auch deine Geschäftsführung wird dann sehen, hey, Business verstanden, Job hinterfragt, vielleicht verbessert, attraktiv gemacht, ist noch in der Lage, Menschen von draußen anzusprechen oder anzuziehen. Das ist dann schon eine sehr, sehr gute Basis. Und den Rest, den kannst du dir beibringen. Und dann ist es auch völlig egal, ob da oben drauf Recruitee steht oder Personio oder Workday oder wie auch immer. Das ist dann vollkommen egal.
Das sind drei richtig, also hochrelevante Basics aus meiner Sicht. Warum? Ja. Weil so erlebe ich das auch. Wenn du deinen Fachbereich oder ganz high level formuliert, wenn du nicht weißt, wie dein Unternehmen Geld verdient, irgendwie die Abteilung, mit der du sprichst, den Beitrag dazu leistet, kannst du nicht.
Schön,
du
bist halt die Deutsche Bahn.
Ja.
Mit ihren 820 Recruitern, die wahrscheinlich alle sehr frustriert sind.
Ah, ich glaube, die haben also so eine Kleinstadt pro Jahr einstellen, ist natürlich auch erstmal eine Massenaufgabe.
Und trotzdem beschwert sich jeder. Aber eine Sache, eine Lanze breche ich für die Deutsche Bahn, wirklich. Wie kann man so schlecht sein, jedes Jahr Steuergelder noch und nöcher verheizen, jedes Jahr dem Vorstand noch mehr Geld hinterherwerfen und trotzdem laufen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht davon.
Ja.
Das ist echt eine Leistung. Ich kenne Mitarbeiter, die gehen viel früher für viel weniger. Also das scheinen die wirklich sehr, sehr gut zu machen. Das ist echt eine Leistung, muss ich ehrlich sagen.
Ja, jetzt ist ja der Wink ist ja jetzt nah, Arthur. Jetzt müssen wir irgendjemand aus der Deutschen Bahn, müssen wir jetzt ja mal hier reinzerren in unseren Podcast und mal aus dem Inneren was hören, ne?
Da habe ich gleich Gedanken, Stefan.
Vielleicht schafft ihr es ja, die Frau Nikuta einzuladen. Ich hab schon ihr Kleid ersteigert, unter der Bedingung, sie kommt zu mir, hat sie gesagt, nein. Dann habe ich irgendwelche Komplimente gemacht, kamen sie nicht. Dann habe ich sie gerantet, kamen sie nicht.
Das ist die mit dem roten Anzug, gell?
Das ist die zwar DB Cargo, also die eine der größten Geldfresserfirmen innerhalb der Deutschen Bahn Kosmos. Aber ja, ich wollte die mal einladen und ich wollte gar nicht so ein kritisches Gespräch haben. Ich wollte eigentlich viel mehr auf Branding und so eingehen. Aber heute lade ich sie wieder ein. Vielleicht hört sie ja zu. Und dann
wird's ein bisschen. Das wäre natürlich cool, wenn die jetzt hört. Die sind offiziell eingeladen, beide Podcasts. Alle drei wahrscheinlich, Stefan. Ja, klar.
Alle. Wie viele Podcasts? Alle.
Ja, klar. Logisch. Immer.
Könnte aber auch jemanden von Lufthansa nehmen. Also in der Pandemie kurz pleite. Geld vom Staat gekriegt. Trotzdem Dividende ausgezahlt. Und jetzt noch die Ticketpreise erhöht. Du kriegst keinen Ticketpreis mehr zum Preis von 2021, obwohl im Durchschnitt der Index des Treibstoffs gleich ist.
Ich will es umdrehen, Tolga. Ich will nicht nur über die vermeintlich nicht so coolen Beispiele sprechen, weil ich glaube, im Redaktionsplan bist du nach der Folge, die kommt. Wir haben dort einen Aufruf gestartet. Wir wollen mal mit den Firmen sprechen, die es richtig gut machen. Für alle, die hier zuhören, wenn ihr Firmen kennt, die einen richtig geilen Recruiting-Prozess haben, schreibt uns. Die wollen wir hier reinholen. Wir wollen wissen,
Lukas Brandstätter, Danone.
Den hatten wir schon da.
Den hatten wir schon da.
Ja, siehst du.
Also, wir können den ganzen Tag weiterquatschen. Ich fasse nochmal für alle zusammen, was ich heute so ein bisschen rausgehört habe. Was könnt ihr morgen anders machen, aus meiner Sicht, um besser im Recruiting zu werden da draußen? Was ich von Tolga viel gehört habe, ist, versteht euer Business. Versteht, womit ihr Geld verdient. Versteht, was genau wichtig ist dafür und warum, weil dann könnt ihr nämlich mitgehen auf dem tatsächlichen Job-Level, also die Anforderungen nicht nur aufnehmen, sondern auch herausfordern und sie auf die nächste Stufe bringen. Das klingt erstmal total anstrengend, aber es sind einfach nur viele Fragen, warum? Weil dann kriegt ihr die richtigen Infos da raus und könnt analytisch daran gehen, was wirklich relevant ist und was nicht. Und setzt da drauf, was ihr wahrscheinlich alle sehr gerne macht, mit den Menschen reden. Einander verstehen, wirklich zuhören aktiv und dann die Punkte verbinden, die ihr hört. Das Methodische, Eignungsdiagnostik und was nicht alles, das lässt sich lernen, das sehe ich so wie Tolga. Aber diese Eigenschaften und diesen Willen auch dazu zu haben, es so gut zu verstehen, ist etwas, was man mitbringen sollte. Weil dann macht ihr einen Unterschied. Ja.
Gut. Ja.
Top zusammen.
Viel Wahres dran.
Ja. Danke euch zwei. Also erstmal vielen Dank, dass du da warst, Tolga. Es war ein Fest mit dir.
Danke für die Einladung. Schon längst überfällig, ist ja der x-te Versuch.
Ja, aber so. Wer dran bleibt, gewinnt.
Ja, eben.
Für die HörerInnen da draußen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu. Wir freuen uns über eine Bewertung auch bei Spotify und Apple. Und euch zwei, Stefan und Tolga, wünsche ich einen wundervollen Tag. Wir hören uns bald.
Dito. Danke, Tolga. Danke, Arthur. Danke. Ciao zusammen.
Tschüss.